Radio 1. Nur für Erwachsene.
Einst hatte sie beschlossen, wer sie sein wollte. Es geschah zu einem frühen Zeitpunkt im Leben und sie konnte ihn noch viele Jahre später in ihrem Körper spüren, diesen unerschütterlichen, salzhaltigen Beschluss, der sich tief ins Fleisch setzte, dass sie ihren Weg gehen würde. Sie würde eine sein, bei der andere Halt fanden. Als sie 12 oder 13 war, hatte jemand zu ihr gesagt, sie wäre reell. Das Wort war heute nicht mehr gebräuchlich, soweit sie wusste, aber in einem Wörterbuch fand sie seine Bedeutung so wieder, wie sie sie damals auch verstanden hatte. Ehrlich, unkompliziert. Und das wollte sie auch sein. Ehrlich und unkompliziert. Sie wollte eine sein, auf die andere zählen konnten. Sie wollte anderen helfen, nicht eine sein, die selbst Hilfe brauchte. Ihre Stimme sollte in einem Raum zu vernehmen sein, laut und klar, aufrichtig, norwegisch. Sie würde ihren Weg gehen und den anderen auf ihrem Weg helfen. Es war einfach, man musste es nur beschließen. Ihr Gesicht nahm die Form ihrer Entscheidung an. Die Augen wurden klarer, größer und forschend. Ihr Mund schloss sich sanft über dem Kinn. Der Hals war lang und aufrichtig und hell und nackt. Sie reckte den Hals, drehte den Kopf. Auch ihr Rücken war lang und schön. Das hatte sie schon oft gehört, jedenfalls von mir. Sie war schmal, ziemlich klein, oft sah sie viel zu mager aus. Das ärgerte sie, weil es sie auf eine Weise weiblich machte, die sie nicht mochte, lieblich und ungefährlich. Dieses Aussehen quälte sie schon früh. Sie wollte lieber stark sein. Als sie 30 wurde, fing sie an, dafür zu trainieren. Sie stemmte Gewichte und baute Muskeln auf. Ihre Hände waren inzwischen groß und wohldefiniert auf eine Weise, die ihr gefiel, auch die Oberarme. Sie hatte langes Haar gehabt, das sie immer hochstecken musste, wenn sie sich frei bewegen wollte. Jetzt schnitt sie es ab und färbte es dunkel. Allmählich glich sie dem Menschen, der sie sein wollte. Sie war erwachsen und stark und beruflich ziemlich erfolgreich. Und dann lernte sie ihn kennen. Er hieß Harald und ich nannte ihn Handschuh. In den ersten Wochen ihres Kennenlernens nannte sie ihn beim Vor- und Nachnamen. Harald Heming, wenn sie mir von ihm erzählte, um ihn von einem anderen Mann zu unterscheiden, den Harald eines befreundeten Paares, das Kinder im selben Alter wie unsere hatte. Sie erzählte, Harald Heming habe ihr eine Nachricht geschickt. Harald Heming habe sie gefragt, ob sie mit ihm laufen gehen wolle. Sie habe sich mit Harald Heming verabredet, um in die Kletterhalle zu gehen. Nach und nach hörte sie auf, ihn beim Nachnamen zu nennen, vermutlich, weil schon ihr Tonfall deutlich machte, von wem die Rede war. Anfangs ahmte ich sie nach. Ich nannte ihn ebenfalls Harald, wenn wir uns über ihn unterhielten und sprach seinen Namen mit einer neckenden Intimität aus. Es war wie ein Spaß zwischen uns. Wir machten seine Gegenwart zu etwas, das wir teilten, das uns beide anging. Später jedoch, als es allmählich schwierig für mich wurde, wollte ich seinen Namen nicht mehr in den Mund nehmen. Wie typisch für mich, dass ich es so ausdrückte, in den Mund nehmen. Ich sexualisierte meine Eifersucht, um es mir selbst zu erleichtern und ihr vielleicht auch, aber es quälte sie eher, mehr als sie sagen konnte. Er hatte ihr Fahrradhandschuhe geschenkt, weiche, schwarze Handschuhe, die bis zum mittleren Fingerknöchel reichten, sodass der äußere Teil der Finger frei blieb. Kleine ovale Löcher über den Knöcheln und eine längliche Öffnung über dem Handrücken verliehen den Handschuhen einen hochwertigen, exklusiven Charakter. Sie waren sicher teuer gewesen. In erster Linie jedoch waren sie nützlich und genau die Art von Geschenk, über die sie sich aufrichtig freute, egal von wem es kam. Ihre Freude an solch kleinen Geschenken, woher konnte er sie kennen? Dass die Handschuhe von ihm kamen, verlieh ihnen eine besondere Bedeutung. Sie bedeuteten einen beachtlichen Fortschritt für das, was zwischen ihnen passieren würde. Sie sorgten für eine diskrete, aber dennoch eindeutige Verschiebung der Grenzen zwischen ihnen. Das Geschenk war eine eindeutige Aufforderung, sie konnte es nicht ausschlagen und sie konnte es nicht sein lassen, darauf einzugehen. Sie hatte die Handschuhe an einem Tag von ihm bekommen, an dem sie eine lange Radtour machten, die vom frühen Morgen bis spät in den Abend hinein dauern sollte. Als sie am Abend nach Hause kam, steckte sie sie hinten in ihren Hosenbund, bevor sie das Rad durchs Tor schob. Sie trug es in den Keller und achtete darauf, die Handschuhe dort abzulegen. Tags darauf nahm sie die Handschuhe mit hinauf, um sie schnell in ihren Rucksack zu stecken, damit ich sie nicht sah. Sie wollte sie für sich haben. Allerdings merkte sie nicht, wie sie einen Handschuh auf der Treppe verlor. Dort lag er, bis ich ihn fand und fragte, ob er ihr gehöre. In dem Moment wurde sie rot. Anschließend nannte ich ihn Handschuh. Es war ein Spitzname, der sie traurig machte, als sie ihn zum ersten Mal hörte, seinetwegen. Doch nachdem ich ihn mehrmals benutzt hatte, begann sich das zu ändern. Er klang zärtlicher, liebevoll und demütig zugleich, als sei Handschuhs Eintreten in unser Leben etwas, mit dem ich mich nicht nur abfand, sondern an dem ich sogar eine Art untertäniges Vergnügen empfand. Ich konnte die Hand auf ihren Arm legen und sagen, »Wirst du heute Abend mit Handschuh ausgehen oder hättest du Lust, etwas mit mir zu unternehmen?« Es versetzte ihr einen leichten Stoß, mich das sagen zu hören, fast jedes Mal, ein gespanntes Zittern, von dem sie wusste, dass wir es teilten. Wir waren lange zusammen gewesen und hatten eine so große Durchlässigkeit zwischen uns aufgebaut, dass wir alles miteinander teilen konnten, glaubten wir.